Herzlich willkommen zum achten Portfolio-Update des Jahres 2025. Heute gibt es wieder einen transparenten Einblick zu den Veränderungen in meinem persönlichen Peer-to-Peer-Portfolio und wir besprechen zudem die wichtigsten Entwicklungen aus dem Peer-to-Peer-Umfeld. Dabei blicken wir unter anderem auf die Performance meiner bisherigen Anleihen-Investments auf Mintos, meine Auswertung zu den besten Kreditgebern auf Nektaro und den mit Fremdscham behafteten Führungswechsel bei Estate Guru. Für tagesaktuelle Informationen rund um das Peer-to-Peer-Kredite-Umfeld empfehle ich euch, meinen Telegram oder aber meinen WhatsApp-Kanal zu abonnieren. Beide Links findet ihr unten in der Videobeschreibung. Im Juli konnte ich insgesamt 1.196 Euro durch mein ausstehendes Peer-to-Peer-Portfolio erzielen, was somit dem zweitbesten Jahresergebnis entspricht und dem fünften Monat in Serie mit vierstelligen Einnahmen. Neue Bestwerte in Bezug auf meine persönlichen Einnahmen bei einzelnen Peer-to-Peer-Plattformen, die gab es im Vormonat bei PeerBerry mit 365 Euro, bei Inka Marketplace mit 283 Euro und bei Debitum mit 229 Euro. Die beste Gesamtperformance in meinem Peer-to-Peer-Portfolio, die kommt derzeit mit 16,01% von Nektaro, gefolgt von Debitum mit 15,46% und Inka Marketplace mit 13,11%. Die rote Laterne in der Performance-Tabelle, die liegt weiterhin bei Estate Guru mit 5,08%. Hier sind im Vormonat knapp 77 Euro als Kapitalverlust seitens der Plattform abgeschrieben worden, was die Rendite zusätzlich nach unten gedrückt hat. Im Vormonat gab es insgesamt 4 neue Transaktionen in meinem Peer-to-Peer-Portfolio. Bei Mintos habe ich es im zweiten Anlauf geschafft, mich an der hauseigenen Anleihe zu beteiligen, die ich bereits im Vormonat vorgestellt hatte. Insgesamt habe ich 4.000 Euro investiert, wodurch meine Mintos Anleihen-Investments nun die drittgrößte Position in meinem Peer-to-Peer-Portfolio eingenommen haben. Bei Lande hat das Kreditangebot zuletzt wieder deutlich angezogen, weshalb ich hier ebenfalls weitere 1.000 Euro eingezahlt habe. Bei Nektaro sind hingegen 500 Euro abgeflossen, da ich aufgrund der zahlreichen Bonuskampagnen einen etwas aktiveren Investmentansatz verfolge. Und zu guter Letzt konnte ich auch 127 Euro von Estate Guru abziehen, bevor mir die Inaktivitätsgebühren berechnet worden wären. Wenn ihr aktuell auf der Suche nach neuen Peer-to-Peer-Plattformen seid, in der Videobeschreibung habe ich euch meine persönlichen Top 5 Empfehlungen für den Monat August aufgelistet. Der Wert meines ausstehenden Peer-to-Peer-Portfolios, der hat sich im Juli von 129.523 Euro auf nunmehr 135.000 Euro und 15 Euro erhöht. Meine Hoffnung, die besteht darin, dass das gute Investitionsumfeld weiter anhält und dass im Idealfall noch weitere Möglichkeiten hinzukommen werden. Diesbezüglich kann ich bereits vorwegnehmen, dass ich im August ein neues Investment bei Afranga gestartet habe. Weitere Informationen dazu gibt es im letzten Video oder aber in meinem Erfahrungsbericht auf dem Blog. Schauen wir als nächstes auf die wichtigsten Entwicklungen bei den einzelnen Peer-to-Peer-Plattformen. Die Aventus-Gruppe, Zugpferd und Strippenzieher hinter der PeerBerry-Plattform, hat in diesem Jahr seine Geschäftstätigkeiten in Peru und in Argentinien ausgeweitet, wodurch die Gruppe nun mittlerweile in 18 unterschiedlichen Ländern aktiv ist. Gemäß einer internen Analyse sei man demnach in Bezug auf die geografische Abdeckung die weltweit führende Online-Kreditgruppe. Ein Status, der mit dem Markteintritt in 3 weitere Länder noch bis Ende dieses Jahres untermauert werden soll. Die positiven Effekte dieser Expansion, die sollen im Herbst auch die PeerBerry-Investoren zu spüren bekommen, wenn von einem ansteigenden Kreditangebot ausgegangen wird. Ein ähnliches Problem, das finden Investoren derzeit auch bei Inka Marketplace, wo man ein bisschen den Schwung auf der Angebotsseite verloren zu haben scheint und wo sich das ausstehende Portfolio zuletzt bei ca. 22 Millionen Euro eingependelt hat. Besonders bei Danarupia, einem langjährigen Eckpfeiler der Plattform, ist ein konstanter Rückgang zu verzeichnen. Waren es in der Spitze zwischen 7 und 8 Millionen Euro, liegt das Portfolio auf Income derzeit nur noch bei knapp 3 Millionen Euro. Auf der anderen Seite werden neue Kreditgeber wie Virtus Lending zwar gut angenommen, allerdings ist das Marktpotenzial solcher Kreditgeber zu gering, um langfristig die steigende Nachfrage aller Investoren bedienen zu können. Weiteres Wachstum wird es voraussichtlich erst im September geben, wenn die Darlehen eines neuen Kreditgebers aus Lettland angeboten werden. Im letzten Portfolio-Update hatte ich bereits über die Auflegung der hauseigenen Mintos-Anleihe gesprochen und dass ich ebenfalls plane, mich an dieser zu beteiligen. Nachdem die erste Tranche bereits frühzeitig vergriffen gewesen ist, konnte ich bei der zweiten Möglichkeit endlich zugreifen und mich mit 4.000 Euro beteiligen. Die Mintos-Anleihe ist somit nach Esto und der Youth Group bereits mein drittes Anleiheninvestment auf dem Peer-to-Peer-Marktplatz. Meine Gesamtperformance, die liegt jetzt 12 Monate, nachdem ich meine erste Anleihe gezeichnet habe, bei 9,46%. In der Theorie müsste die Rendite eher im Bereich von 10-12% liegen, was jedoch auf die Rückzahlungszyklen zurückzuführen ist, die bei Esto und bei Mintos vierteljährlich und bei Youth sogar nur halbjährlich erfolgen. Aus meiner Sicht bieten die Anleiheninvestments derzeit das attraktivste Gesamtprofil aller Anlageprodukte auf Mintos an. Zum einen aufgrund des vergleichsweise einfachen Zugangs mit einer Einstiegsbarriere von nur 50 Euro, zum anderen aufgrund der Diversifikationsebene, bei der in Teilen auch Unternehmensanleihen außerhalb des Kreditsektors finanziert werden können. Zudem bieten Anleihen die Möglichkeit, sich die Zinssätze für einen relativ langen Zeitraum festschreiben zu lassen, was aufgrund ausbleibender Rückkäufe deutlich mehr Planbarkeit für uns Investoren bedeutet. Wer sich also langfristige Konditionen sichern will und wem Liquidität in dieser Hinsicht weniger wichtig ist, der ist bei diesem Anlageprodukt relativ gut aufgehoben. Ähnlich wie beim Kreditgeschäft gilt es auch hier, sich im Vorfeld sehr genau mit den einzelnen Unternehmen zu befassen und zu überlegen, ob deren Geschäftsentwicklung nachhaltig funktionieren kann. Im Fall von Esto konnte man zuletzt wieder sehr positive Zahlen für das letzte Geschäftsjahr kommunizieren. Die Profitabilität ist weiter angestiegen, die Bilanz zeigt starke Eigenkapitalrücklagen und einen geringeren Verschuldungsgrad und auch das Kreditportfolio wächst weiterhin organisch an bei überschaubaren Ausfallquoten. Gut möglich, dass ich hierbei in den kommenden Monaten nochmal nachlegen werde. Bei Esketit hat die neue Chefin zuletzt in einem Interview auf dem hauseigenen Blog die Ambitionen zwecks zukünftiger Lizenzierung unterstrichen. Berücksichtigt man den operativen Standort der Peer-to-Peer-Plattform, den Hintergrund des Teams und der beiden Gründer, dann scheint eine Lizenzierung in Lettland nahezuliegen. Allerdings hatte sich Esketit mit Gründer Mattis in der Vergangenheit nicht unbedingt als Freund des lettischen Regulators FCMC geoutet. In einem Interview vor 2 Jahren bezeichnete er den Regulator sogar als ziemlich behindert. Nach meinen Informationen ist man derzeit noch ergebnisoffen, welchen Standort man zukünftig für die Plattform auswählen wird. Eine Entscheidung, die wird hierfür erst in den kommenden Monaten erwartet. Vor etwas mehr als einem Jahr habe ich Debitum vor Ort in Riga besucht und dabei auch den neuen Gesellschafter Erik Srengetis kennengelernt, wenige Tage bevor dieser auch das Zepter als CEO übernommen hat. In unserem Interview tätigte er damals unter anderem die Aussage, dass man in den kommenden 3-4 Jahren ein Portfolio von 100 Millionen Euro verwalten wolle. Zu diesem Zeitpunkt lag Debitum bei knapp 19 Millionen Euro. Etwas mehr als ein Jahr später liegt Debitum nun erstmalig in seiner Geschichte bei über 40 Millionen Euro an verwalteten Investorengeldern, was somit einer starken Verdopplung innerhalb des letzten Jahres entspricht. Sollte es in diesem Tempo weitergehen, dann wäre das damals ausgegebene Ziel in weiteren 3 Jahren tatsächlich erreicht. Weniger Fortschritte, die gab es hingegen im Hinblick auf die Rückgewinnungen der ausgefallenen Kredite in der Ukraine. Ein möglicher Deal mit einem Käufer der ausgefallenen Verpflichtungen, der im letzten Sommer diskutiert worden war, hat sich in der Zwischenzeit zerschlagen. Dann schauen wir als nächstes auf die beiden Nektaro-Kreditgeber aus Rumänien und Moldawien, die zuletzt ihre Geschäftsergebnisse für 2024 veröffentlicht haben. Beim rumänischen Kreditgeber konnte der Umsatz zwar nur um ca. 28% gesteigert werden, dafür hat sich der Gewinn aber mit ca. 2,2 Millionen Euro ungefähr verdoppelt. Damit ist das Unternehmen in den letzten 4 Jahren stets profitabel gewesen und konnte seine Gewinne kontinuierlich steigern. Die positiven Effekte, die haben sich auch in der Bilanz wiedergespiegelt, mit einer Eigenkapitalsteigerung um 76% auf 3,8 Millionen Euro, einer um 9% größeren Eigenkapitalquote von aktuell 34% und einer geringeren Verschuldungsquote von nur noch 1,91. Ein kritischer Blick, der sollte hingegen auf die erwarteten Kreditverluste gerichtet werden. In den Anhängen wird deutlich, dass der gesamte Bestand an kumuliert erwarteten Kreditverlusten bei umgerechnet 974.000 Euro liegen soll. Zu einem gewissen Grad lassen sich diese Zahlen auf das Wachstum des Kreditportfolios zurückführen, welches um 34% auf 8,8 Millionen Euro angewachsen ist, da mehr Kredite auch automatisch ein höheres Ausfallpotenzial darstellen, selbst bei stabil bleibender Ausfallquote. Dennoch sollte man die Zahlen perspektivisch im Blick behalten, da man bei den notleidenden Krediten in Stufe 3 derzeit von einer Abschreibungsquote von 43% ausgeht. Auch beim Nektaro-Kreditgeber aus Moldawien konnten das vierte Jahr in Serie steigende Gewinne präsentiert werden, wenngleich die Zahlen im Vergleich zum rumänischen Pendant alle etwas kleiner ausfallen. In der Bilanz lässt sich erkennen, dass der Verschuldungsgrad jetzt jahresübergreifend von 2,98 auf 3,52 angestiegen ist, was aus meiner Sicht aber immer noch vertretbar und im Rahmen ist. Dennoch, für mich persönlich bleibt die rumänische Alternative weiterhin die bevorzugte Wahl auf der Nektaro-Plattform. Und zum Abschluss müssen wir auch nochmal auf Estate Guru zu sprechen kommen, wo der CEO Mikkel Stamm zuletzt seinen Rückzug zu Ende August angekündigt hat. Wenngleich es sicherlich nicht einfach ist, ein Unternehmen nach 9 Jahren zu verlassen, so hätte seine Abschiedsrede auf LinkedIn deutlich mehr Pragmatismus und Selbstkritik vertragen können. So meinte er unter anderem, dass sich die Veränderungen in seiner Zeit als CEO mehr als bezahlt gemacht hätten. Estate Guru bewege sich jetzt demnach auf einem soliden finanziellen Fundament und man verfüge, Achtung, keine Ironie, über ein gesundes ausstehendes Kreditportfolio. Vielleicht hätte er gut daran getan, sich die Statistiken mal etwas genauer anzusehen. Dass die Inkassoquote mittlerweile bei weit über 60% liegt, bedingt durch blinde Expansionsgier und mangelhafte Rückgewinnungsqualitäten, ist auch unter seinem Mitwirken in zentralen Managementpositionen mitzuverantworten. Positiv wurde zudem der Innovationscharakter der Plattform hervorgehoben, der sich unter anderem bei EG Grow gezeigt habe. Wie viele Investoren sich tatsächlich der immer noch beworbenen Warteliste angeschlossen haben und wie viele Kredite darüber bereits finanziert worden sind, fand hingegen keine Erwähnung. Scheinbar reicht es manchmal schon aus, wenn Innovation allein auf dem Papier funktioniert. Sicherlich kann man Mikkel Stamm nicht die alleinige Verantwortung für die katastrophale Entwicklung von Estate Guru aufdrücken, da vieles auch durch die Gesellschafterinteressen angetrieben gewesen ist. Aber dennoch muss man festhalten, dass er in den letzten 9 Jahren stets in der operativen Mitverantwortung gewesen ist, sei es als COO oder zuletzt als CEO. Der neue Mann an der Spitze ist Daniel Ahl, der ebenfalls schon seit knapp 10 Jahren bei Estate Guru angestellt und der dort in fast allen Positionen tätig gewesen ist, zuletzt als COO. Leider war die erste Veröffentlichung des neuen CEOs ebenso realitätsfern wie die Abschiedsrede seines Vorgängers. In einem Abschnitt, was jetzt als nächstes passieren werde, listete dieser 4 Punkte auf. Fokussierung auf die Kernmärkte im Baltikum, relevante Produkte anbieten, profitables Wachstum und strategische Partnerschaften mit institutionellen Investoren. Rückgewinnungen? Fehlanzeige. Nachdem ich ihn auf LinkedIn darauf aufmerksam gemacht hatte, dass sich Estate Guru seiner Verantwortung bei den Rückgewinnungen bewusst werden sollte, entgegnete dieser, dass man in diesem Bereich wohl ein seiner Auffassung nach einzigartiges Engagement zeige. Zudem mache man bei Estate Guru keine leeren Versprechungen, sondern man liefere Ergebnisse. Freilich wird er sich dabei wohl nicht auf die angekündigten 38 Millionen Euro an Rückgewinnungen in 2024 bezogen haben, von denen man letztlich nur circa ein Drittel realisieren konnte. Schwache Performance, realitätsfern und fehlendes Verantwortungsbewusstsein. Aus meiner Sicht gibt es aktuell wenig Gründe, die für eine weitere Daseinsberechtigung dieses Unternehmens sprechen. So ehrlich muss man leider mittlerweile sein. So viel zum 8. Portfolio-Update des Jahres 2025. Wie immer sage ich vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr habt jetzt noch ein schönes Wochenende und wir sehen uns dann beim nächsten Video schon wieder. Bis dahin, haut rein, Leute. Ciao.